Jordi Savall und Le Concert des Nations mit der Pavane du Mariage de Louis XIII aus dem Jahr 1615. Beim Herrscher Frankreichs war der Ablauf der Feierlichkeiten selbstverständlich streng geregelt und für die Zeremonien wurde eigens ein mehrteiliges Musikwerk zusammengestellt und aufgeführt. Heute zu finden in einer Sammlung von Zeremonialmusiken, die der Hofbibliothekar Ludwigs des 14. dann 1690 verfasst hat. Beim Heiraten geht's wie bei Hofe immer um die Form. Die Liebe oder mindestens der Wille dazu sind ja ohnehin da. Man könnte auch einfach so weitermachen, aber was zählt, ist eben der Akt, das Zeremoniell bis heute. Und wo es auf die Form ankommt, da kommt es auch auf die richtige Form an. Claudia Seuter von Lötzen kennt die Aufgaben aller Beteiligten und weiß, wie sie sich benehmen sollten. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Seuter von Lötzen. Der Name lässt eine gewisse Familientradition in Formfragen vermuten. Ihre Vorfahren haben da wahrscheinlich schon mit zu tun gehabt.
Ganz genau, ist eine Familie, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Insofern kann man sagen, dass ich ein wenig bewandert bin mit dem Thema.
Jetzt hat man es Ihnen in die Wiege gelegt, das Thema, aber Sie haben daraus noch ein größeres gemacht. Sie kümmern sich um Protokollfragen, haben Sie lange Zeit gemacht, für die Expo in Hannover 2000, ganz groß zuständig auf diesem Gebiet. Und Sie haben ein Buch über Benimm- und Etikettefragen zu Hochzeiten geschrieben, das Hochzeitsbuch nämlich. Und wenn man da reinguckt, da wird erklärt, wie sich durch Etikette Schwierigkeiten vermeiden lassen, sehr detailliert, dann könnte man meinen, so eine Hochzeit mit allem Drum und Dran ist vor allem ein Minenfeld, das es zu entschärfen gilt.
Das kann man durchaus so sagen. Es gilt nicht nur für das Hochzeitsfest selber, das fängt ja quasi schon an beim Antrag machen, wenn man das formvollendet machen möchte, über den Hochzeitstag selbst. Das heißt, wer führt die Braut, wenn man denn kirchlich heiratet, formvollendet zum Altar? Auf welcher Seite geht denn dann der Brautvater, wenn er denn noch lebt? Wie sitzt man denn in der Kirche? Wie sitzt man denn anschließend beim Essen? Welche Abfolgen gibt es? Und das sind unglaublich viele Positionen und Punkte zu berücksichtigen, die, wenn man es formvollendet machen möchte, alle in meinem Buch vorgeführt werden. Wenn man das nicht machen möchte, dann soll man es sein lassen.
Klar, das muss natürlich jeder selber wissen. Aber erstaunlich ist doch, dass Ihrem Buch quasi die Einsicht zugrunde liegt, es gäbe für alles die richtige Form.
Ganz genau. Und zwar hat sich das ja über viele hunderte von Jahren tradiert und entwickelt, diese ganze zeremoniale Abfolge des Heiratens. Und ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass gerade jetzt mit diesem Heiratsboom, der seit 7, 8 Jahren, würde ich sagen, wieder zugenommen hat, gerade diese Positionen in Vergessenheit geraten sind und die Leute, wenn sie denn formvollendet heiraten möchten, gar nicht wissen, wie? Und ich habe das in einer Art Kompendium, in einer Art Duden alles zusammengefasst, sodass man sich da orientieren kann und zu jedem Punkt, den man formvollendet durchführen möchte, informieren kann.
Jetzt ändert sich ja alles ständig, also die Gebräuche ändern sich, die Sitten ändern sich. Da muss man das natürlich auch immer anpassen. Die Ehe für alle gibt's jetzt, hat der Bundestag gerade beschlossen. Wird sich denn da auch bei der Etikette was ändern? Was ist, wenn beide Brautleute Männer oder Frauen sind?
Also die Grundlagen bleiben in der Regel immer alle gleich. Gerade bei den Gleichgeschlechtlichen, dann stimmt man sich ab, wer übernimmt den Part, der dann quasi klassisch von Mann oder von Frau ursprünglich getragen worden ist. Ich habe im Buch auch einen natürlichen Abschnitt zu gleichgeschlechtlicher Ehe. Das gehört sich natürlich, das gehört auch dazu. Und die großen, sagen wir mal, zeremoniellen Abfolgen ändern sich ja in dem Sinne nicht. Wenn man, das hatte ich eingangs gesagt, das nicht ganz so streng nehmen möchte, das Buch ist ja wirklich nur eine Hilfestellung. Ich kann mir das herauspicken, was ich gerne möchte, wo ich denke, hier fühle ich mich wohl, das würde ich gerne berücksichtigen. Und wenn ich das nicht möchte, dann lasse ich eben dieses Kapitel aus und kapriziere mich dann nur auf die Trauzeremonie oder was auch immer.
Bei Ihnen geht es klassisch zu, also der Mann macht selbstverständlich den Antrag und dann schreiben Sie für die Braut so schön, jetzt beginnt für die Braut das schönste Jahr ihres Lebens, also weil sie jetzt diese ganzen Vorbereitungen treffen muss oder so. Das heißt, auch bei aller Anpassungsfähigkeit, Ihr Ideal ist schon, dass in dem der Mann sozusagen der Aktive ist und die Frau eher Ja, sich freut.
Sich freut, genau, sich freut, dass sie gefragt wird. Es ist tatsächlich so in meinem Freundeskreis, es gibt sehr, sehr viele Paare, oder wo wir uns unterhalten haben, das hat ja auch vor allen Dingen zur Recherche des Buches beigetragen, aber auch einige, wo die Frau quasi dann den Antrag gemacht hat. Das ist natürlich durchaus gang und gäbe. In der Emanzipation sind wir ja seit den 60ern angekommen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, der Wunschtraum einer jeden Frau, gefragt zu werden und nicht die Initiative zu ergreifen. Insofern ist das doch alles so, wie es schon vor vielen hundert Jahren gewesen ist.
Kommen wir mal zu diesen Komplikationen, Desastern und Verletzungen, die ja schließlich Ihrem Buch zugrunde liegen, nämlich die Möglichkeit, sie doch zu vermeiden, also nicht in Fettnäpfchen zu treten, niemanden unzufrieden am Rand stehen zu lassen, sondern alle zu integrieren. Das ist ja durchaus ein hochschätzenswertes Anliegen. Was für Komplikationen sind denn möglich?
Also ich hatte es ja eingangs erwähnt, bei der Zeremonie beispielsweise kann es durchaus sein, dass der Brautvater an der falschen Seite geht vor lauter Aufregung und die Braut dann zum Altar führt. Man kann Fettnäpfchen machen, indem man die wichtigsten Personen irgendwie in die zweite, dritte Reihe setzt. Oder
jeden sich selber hinsetzen lässt, was zu Chaos führt, oder?
Genau, deswegen, mein Tipp ist ja immer, sich eines sogenannten Zeremonienmeisters zu bedienen. Der muss natürlich nicht so heißen, das kann der Trauzeuge sein oder die Trauzeugin, die beiden sehr, sehr gut kennt und dann das Zepter in die Hand nimmt und an dem Tag dann auch mal ein bisschen wirklich die Glocke schwingt und sagt, so, wir machen das jetzt so und so und so. Man kann Plasmankärtchen machen, man kann, also viele Möglichkeiten hat man, um diese Fettnäpfchen zu vermeiden, aber für mich ist immer noch dieser verbale Zeremonienmeister der Garant dafür, dass so wenig wie möglich passiert.
Also es läuft einfach vielleicht ein bisschen runder, wenn man mal nachguckt, wie das früher so gelaufen ist. Und da gibt es für das eine oder andere vielleicht auch ganz gute Gründe. Ich habe aber gelesen, es gibt sogar eine Blumenetikette.
Ja, die Blumenetikette, das ist die für das Knopfloch, wie man wirklich dann als Bräutigam oder wie man dann auch als Trauzeuge oder als anderer männlicher Gast dann das kleine Blümchen im Knopfloch zu tragen hat.
Gibt es da eigentlich unterschiedliche Schulen? Sie haben ja gesagt, das sind über lange Zeitraum gewachsene Traditionen, die Sie ja übrigens auch untersucht haben. Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben über Etikette an deutschen Höfen. Ging es da tatsächlich so ähnlich zu? Ist das gerade abgeleitet oder gibt es da heute unterschiedliche Auffassungen und der eine sagt, na, es muss so sein und der andere sagt, es muss so sein?
Also in Norddeutschland war das Ganze immer ein wenig gelassener als im Süden. Man kann das auch erkennen, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, viele hundert Jahre. Ich möchte heutzutage nicht unter dem spanischen Hof zeremoniell heiraten. Das wäre eine große Last für alle.
Weil?
Weil das strengste zeremoniell geregelte Kompendium überhaupt damals bei Hofe war. Und da war quasi wirklich jeder Handgriff, jeder Griff zum Glas, jeder Gang, alles zeremoniell durchorganisiert.
Und Ihr Versuch ist quasi, diese höfische Etikette jetzt in halbwegs praktikable bürgerliche Zusammenhänge einzugliedern?
Ganz genau. Das soll einfach nicht vergessen werden, dass das Heiraten was ganz Besonderes ist, dass man sich da durchaus an besondere Regularien halten kann. Aber immer, und das sage ich wirklich auch heute immer wieder, versuchen Sie nicht, sich selbst das Korsett überzustülpen. Und zwar immer nur in dem Maße, wie Sie sich selbst wohl damit fühlen.
Viele Dinge, über die Sie schreiben, betreffen ja auch nur bestimmte Personengruppen. Also Sie selbst entstammen nun offensichtlich einer adligen Familie und nicht jeder wird darüber nachdenken müssen, wo die Freifrau, der Freiherr hinkommt oder ob der Baron vor den Nachnamen kommt oder vor den Vornamen. Das sind dann schon ganz spezifische Fragen auch, aber ich denke, in diesen gesellschaftlichen Kreisen ist das alles auch besonders wichtig, oder?
Genau da ist es besonders wichtig und mir war es wichtig, jetzt ein Buch zu verfassen, was alles abdeckt. Also ich wollte jetzt nicht unterschiedliche Zielgruppen zusammenbringen, sondern wirklich von dem ganz normalen Bankangestellten, der in München wohnt, bis zum Landadligen in Schleswig-Holstein. Jeder findet sich da wieder und vor allem richtet sich das ja auch an unterschiedliche Zielgruppen, die bei der Hochzeit eine Rolle spielen. Wir haben ja nicht nur Braut und Bräutigam, wir haben nicht nur die Eltern von den beiden, wir haben ja auch die Trauzeugen und die Gäste. Also für jeden sind Hinweise dabei. Selbst wenn man nicht heiratet, sondern nur Gast ist oder mal geheiratet hat und zukünftig nur Gast sein wird, man muss das Buch nicht wegschmeißen.
Warum ist das eigentlich für den Adel so wichtig mit dem Heiraten? So dynastische Aspekte spielen ja eigentlich gar keine Rolle mehr. Man heiratet ja nicht Luxemburg sich an und hat dann anschließend ein größeres Territorium. Warum ist das trotzdem in Adelskreisen noch viel wichtiger als bei den Bürgern?
Also, wenn wir mal ehrlich sind, der Dünkel ist noch da, wird natürlich nicht nach außen getragen, aber man heiratet, sagen wir mal, untereinander sehr, sehr gerne. Und da ist es natürlich von besonderer Bedeutung, dass diese Zeremonien eingehalten werden. Es gibt natürlich, wir sind ja alle offen, auch die Ehen mit den Bürgerlichen, egal ob ich jetzt ein Adliger Mann bin und eine bürgerliche Dame oder umgekehrt heirate, dann ist es besonders schön für den, der sich hineinheiratet, zu wissen, wie es denn von der Tradition her entstanden ist. Aber der Dünkel ist nach wie vor da und man muss hier ehrlich sagen, es wird nicht offiziell gerne darüber gesprochen, aber es ist so.
Und wichtig ist dann eine so reibungslos und nach den Regeln ablaufende Hochzeitsfeierlichkeit, weil man ansonsten sein Gesicht verliert als Adeliger?
Weniger das Gesicht verlieren, aber gerade solche großen Adelshochzeiten sind Themen für viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Und man möchte einfach vermeiden, dass man die Hochzeit ausgetragen hat, wo die Tante Immi letzten Endes am Tisch Z saß und es zu einem riesengroßen Affront kam.
Weil das in der Verwandtschaft rumgeht, über Jahrzehnte offensichtlich.
Ganz genau. Das entwickelt sich dann zum Anekdötchen und dann werden vielleicht noch ein paar Sachen dazu gedichtet, wie man das so kennt.
Und das ist der Grund, warum Bürgerliche auch dazu neigen, dieses Regelwerk zu übernehmen oder sich daran jedenfalls stark zu orientieren. Und diese Hochzeiten, hat man ja den Eindruck, ist auch heute Thema unserer Sendung, immer prachtvoller zu machen, immer bedeutender zu machen, weil man eben so lange sich daran erinnert und so viel darüber gesprochen wird?
Also ich glaube, das hat damit zu tun, aber es ist auch so eine Art Statussymbol. Heutzutage wird ja versucht, durch verschiedenste Sachen sich mit einem gewissen Status zu schmücken und eine prachtvolle Hochzeit ist ein Punkt davon, ja.
Claudia Seuter von Lötzen, Dr. Claudia Seuter von Lötzen, wäre ganz korrekt gesagt, denn promoviert hat sie sich auch über die Etikette an den deutschen Höfen, aber auch die Bürgerlichen nicht links liegen gelassen. Vielen Dank, Frau Seuter von Lötzen.
Ich danke Ihnen.